Starten mit einem guten Konzept, das zum Gründenden, also zu seinen Kompetenzen passt und unterlegt ist mit einer wirklich dezidierten Analyse dessen, was es gibt und wo man seine Marktlücke sieht.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Banker verstehen, so klappt's mit dem Gründungskredit bei der Bank, mit Guido Groß von der Commerzbank. Und hier ist euer Host und für Gründer Chefredakteur René Klein.
Hi. Danke fürs Reinhören beim Podcast von fürgründer.de. Der Kredit von der Bank ist für viele Gründer und Gründerinnen ein wichtiger Meilenstein, damit aus ihrer Idee ein Unternehmen wird. Gleichzeitig ist die Finanzierung der zweithäufigste Grund für den Abbruch eines Gründungsvorhabens, wie der KfW-Gründungsmonitor zeigt. Wie steigen also die Chancen, von der Bank einen Kredit zu erhalten? Welche Unterlagen sind nötig und wie funktioniert es Schritt für Schritt, einen Kredit zu beantragen? Das frage ich in dieser Folge einen Banker. Guido Groß ist als Bereichsvorstand für das Kundensegment Unternehmerkunden bei der Commerzbank verantwortlich. Hallo Guido, viele Grüße in die Bankenhauptstadt Frankfurt.
Ja, besten Dank. Hallo René.
Guido, lass uns gleich loslegen. Bevor wir jedoch Schritt für Schritt durch den Prozess gehen, lass uns einfach mal damit anfangen, was aus deiner Sicht so die größten Blocker, Hindernisse, Fehler sind, die Gründer, Gründerinnen in der Praxis machen, wenn sie einen Bankkredit beantragen wollen. Oder beantragen.
Ja, sehr gerne. Im Grunde genommen kann man das so in fünf große Gruppen einteilen. Also der Fehler Nummer eins ist ein Beginn ohne sinnvolles Konzept, also ohne sich ausreichend Gedanken über die Gründung, über die Unternehmensführung und Dinge, die da drumherum sind, gemacht zu haben. Das zweite ist dann ein bisschen detaillierter die unzureichende Planung. Also das geht dann über diese klassischen Themen, die man ja bei einer Gründung braucht. Finanzplan, die Annahmen, die da drin getroffen sind, nicht ausreichend Marktanalyse betrieben zu haben. Drittes Thema, das ist ja das, was du vorhin auch angesprochen hast, falsche Wahl der Finanzierungsquellen. Da kommen wir, Laura, bestimmt nochmal, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, im Detail nochmal drauf. Wenn dann die Bank, der Bankkredit, das Konto und so weiter bei der Bank besteht, dann irgendwann aber auch als vierter Punkt unzureichende, schlechte Kommunikation, unzureichende Transparenz und als fünfter Grund, der dann über alles sich so ein Stückchen schiebt, ist die Frage, hat sich der Gründer, die Gründerin möglicherweise falsch eingeschätzt, ne? Also hat jemand möglicherweise gar nicht das Wissen, was er braucht, um eben seine Gründungsidee umzusetzen. Das hat dann schon wieder einen Impuls auf den ersten Punkt, auf die Konzeptionierung.
Mhm. Vielen Dank. Auf die Punkte gehen wir dann im Prozess jetzt nochmal ein. Ich würde ganz gerne nochmal einen Punkt vorwegnehmen, um vielleicht auch so ein bisschen Perspektivwechsel zu betreiben. Wie ist denn das momentan eigentlich? Also weil viele Gründer wollen natürlich Kredit haben von der Bank, sehen aber die Bank als ja vielleicht sowas Großes, auch Unnahbares. Also sind Gründer, Gründerinnen bei der Bank eigentlich willkommen oder sind das eher so Kunden, die ihr gar nicht so gerne habt, weil die auch so klein sind, gerade so am Anfang stehen? Wie ist das Bild eigentlich da momentan?
Ich würde mal mit mehreren Facetten drauf antworten. Also Punkt eins, wir wollen unbedingt Gründer. Und zwar aus mehreren Gründen. Der eine Punkt ist, dass wir natürlich auch als Bank Geschäft machen wollen. Und da haben sich vielleicht auch die Zeiten geändert zu früher. Und wir haben viele hunderttausend Gründerinnen und Gründer in jedem Jahr in Deutschland. Das heißt, es ist wichtig. Wir sehen uns als Commerzbank auch mit einer gesamtwirtschaftlichen Aufgabe da betraut. Also wir sagen ja selbst als Slogan, wir sind die Bank für Deutschland. Ich finde, als die Bank für Deutschland sollten wir und müssen wir auch Gründer und Gründerinnen finanzieren. Und letztlich ist natürlich auch, wenn man den Fokus auf Mittelstand hat, der Gründer, die Gründerin die Basis für Wirtschaftswachstum, für Arbeitsplätze und so weiter. Also deswegen sage ich aus Banksicht erstmal ganz klar, ja, wollen wir. Und dann ist ja auch nicht jeder Gründer gleich. Also wir sprechen zwar immer von Gründern, aber es gibt ja einen Unterschied, ob ich zum Beispiel ein bestehendes Geschäftsmodell und ein bestehendes Unternehmen von irgendjemandem kaufe im Alter von 45, ne, nach erfolgreichem Berufseintritt, oder ob ich wirklich der Gründer bin, der von der Schule kommt, in der Schule vielleicht eine tolle Idee hat und dann sagt, ich mache mich direkt nach dem Abi selbstständig oder nach der 10. Klasse und entwickle was Neues. Das sind ja auch unterschiedliche Faktoren. Facetten, aber auch da, wir wollen beides. Ne? Also der klassische Startup ist für uns genauso ein interessanter Kunde wie eben zum Beispiel jetzt jemand, der ein bestehendes Unternehmen übernimmt.
Mhm. Dann lass uns da vielleicht doch mal reingehen. Kannst du uns ein paar Beispiele nennen für Gründungen, die ihr finanziert habt? Was machen die? Vielleicht auch vom Kapitalbedarf her, um das auch mal so einschätzen zu können. Was finanziert ihr konkret?
Ja, also es ist, wie ich gerade gesagt habe, ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel einen im Bereich Gastronomie jemanden, der hat ein Sternerestaurant, der war angestellter Sternekoch und hat sich selbstständig gemacht mit einem größeren Team in einem Restaurant. Das ist zum Beispiel was, wo ich dann sage, dann hat jemand schon im Beruf gearbeitet, ist dann in eine Selbstständigkeit gegangen. Wir haben ein Unternehmen, das ist in Deutschland mittlerweile auch relativ bekannt, die Deutsche Dienstrat, die in dem Bereich Jobräder unterwegs ist. Auch da haben wir dieses Unternehmen vom Start an finanziert. Wir haben aber auch zum Beispiel Uni-Ausgründungen finanziert. Also jemand, der in der Uni war, der als Doktorand dort gearbeitet hat und dann gesagt hat, ich mache mich selbstständig im Bereich IT mit einer Netzwerklösung. Und wir sind als Commerzbank auch in dem Bereich Startup-Teens unterwegs. Da geht es ehrlich gesagt noch nicht so richtig um Finanzierung, aber da sehen wir natürlich auch immer wieder Ideen, wo wir sagen, die kann man wahrscheinlich am Ende auch begleiten. Und das sind dann eher so Dinge, ich überlege mir ein Problem in der aktuellen Gesellschaft und entwickle dann eine App, entwickle eine technische Lösung, um eben dieses Problem zu lösen. Also du siehst meines Erachtens schon, es ist total vielschichtig. Und wir haben natürlich auch so Finanzierung von Franchise-Ideen, ne? Mhm. Also wenn so die klassischen Franchise-Nehmer, die großen Ketten, die man so kennt, auch da gibt's immer wieder Menschen, die sagen, ja, das ist für mich genau der richtige Weg in die Selbstständigkeit. Ich habe ein bestehendes Konzept, das übernehme ich und da werde ich dann selbstständig.
Mhm. Bevor wir dann jetzt Schritt für Schritt durch den Prozess gehen, vielleicht vorab aber auch nochmal die Frage, wann lohnt es sich halt zur Bank zu gehen als Gründer, also im Hinblick auf den Kapitalbedarf, der da eben besteht. Und du hast es ja eben auch schon angesprochen, vielleicht auf das Thema Geschäftsmodell. Also was ist wirklich so eine Grundvoraussetzung, dass ihr als Bank sagt, ja, das ist ein Vorhaben, das passt zu uns und das können wir finanzieren?
Also am Ende ist es so, dass wir sagen, wenn wir einen Gründer vor uns sitzen haben, eine Gründerin, die uns glaubhaft vermittelt, dass sie extrem hinter dem Konzept steht und sich Gedanken gemacht hat, dann ist das immer schon mal ein super, super guter erster Schritt. Natürlich haben wir als Banken auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und sagen, eine Finanzierung sollte eine gewisse Größe haben, wo für die es sinnvoll ist, auch die Analysen, die man bei einer Gründung hat, voranzutreiben. Deswegen, also unter 5.000 Euro ist es wahrscheinlich wenig sinnvoll, zur Bank zu gehen. Und wir haben dann nochmal für uns selber in der Commerzbank eine Grenze bei 100.000 Euro. Da gibt's dann wirklich auch einen vor Ort persönlichen Ansprechpartner. Und bis 100.000 Euro haben wir einen zentralen Eingangskanal für Gründungen. Das heißt aber, im Grunde genommen kann jeder, der sagt, ich habe hier ein ich glaube an mein Gründungsvorhaben und ich habe die Schritte, die wir jetzt in der nächsten halben, dreiviertel Stunde besprechen, die Schritte für mich implementiert, wie ein Businessplan, wie eine Marktanalyse und so weiter. Der oder diejenige kann gerne zur Bank kommen und sagen, ich möchte das Vorhaben geprüft haben. Aber natürlich ist es, du hattest ja auch hier mal ein, zwei Menschen in deinem Podcast in den letzten Wochen und Monaten. Natürlich ist je höher die Summe, je mehr sie in Richtung 25.000, 50.000 geht, umso mehr ist sie dann in einer Größenordnung, wo wir sagen, dann haben wir auch betriebswirtschaftlich Freude. Insofern, je mehr das in diesen Bereich geht, umso schöner ist das auch für uns als Bank, aber wir gucken es uns ab 5.000 Euro an.
Du hast ja gerade einen wichtigen Punkt genannt. Wenn die Gründerin, der Gründer dann im Bankgespräch sitzt und voll hinter diesem Konzept steht, das beginnt ja im Prinzip bei der Vorbereitung des Ganzen. Was sind aus deiner Sicht eben so die absolut wichtigen Punkte, worauf Gründer, Gründerinnen bei der Vorbereitung ihres Businessplans, bei der Ausarbeitung des Konzepts achten sollen, damit am Ende im Bankgespräch auch dieser Eindruck entsteht oder nicht nur der Eindruck entsteht, sondern dass da auch genügend Fundament ist und ihr das Gefühl habt, ja, diese Person weiß, was sie da tun möchte und kriegt das auch hin.
Also das allererste ist, wirklich sich zu überlegen, mit welcher Geschäftsidee möchte ich mich selbstständig machen und passt diese Geschäftsidee zu mir. Und das ist wirklich, das hört sich so lapidar an, es ist meines Erachtens ein echt wichtiger Punkt, weil nicht jeder ist eine geborene Persönlichkeit, die dann auch in der Lage ist, Gründer zu sein. Ne? Also solche Fragen, bin ich eigentlich ein Unternehmer, kann ich, welches Wissen bringe ich mit, welches Know-how, was brauche ich auch eigentlich dazu, habe ich die nötige Vorbildung, die sind meines Erachtens echt elementar und das ist der allererste Schritt, bevor ich überhaupt anfange, ein Geschäftsmodell zu entwickeln und dann in weitere Überlegungen einzusteigen. Da gibt's ja auch ausreichend Hilfen für diese ersten Dinge, sowohl bei den IHKs, aber jetzt auch zum Beispiel bei anderen Plattformen. Wir haben ja auch die deutschlandweit zu Gründungswochen. Das sind alles Möglichkeiten, um sich eine Idee zu generieren. Womit will ich mich eigentlich selbstständig machen? Was gibt es? Ich hatte ja auch gerade schon mal gesagt, eine Gründung kann ja auch durchaus sein, ein Franchise, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen. Das muss ja nicht immer sein. Ich sitze jetzt hier frühmorgens da und habe eine ganz tolle Idee und die setze ich danach in die Tat um. Also das ist für mich Schritt Nummer eins.
Mhm. Da war der erste Satz, passt diese Idee zu mir?
Ja, genau.
Und jetzt kann das entweder aus dem Franchise sein, wenn ich eben vielleicht keine eigene Idee habe, aber etwas, ein Konzept besonders spannend finde. Aber vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, was sind so Faktoren, wo du sagen würdest, das macht halt aus, ob es jetzt ein Fit ist. Also was befördert das? Also das vorhin beispielsweise, in dem Sterne-Restaurant-Beispiel, hat der es gegründet hat, vorher schon jahrelang dort gearbeitet. Das ist sicherlich ein Faktor. Aber kannst du vielleicht auf diesen Fit, diese Passgenauigkeit noch ein bisschen eingehen?
Ja, also am Ende ist es wirklich die Fragestellung, was bin ich auch für einen Typ und was bringe ich mit? Also die muss man sich stellen. Wenn ich vorhabe, ein Unternehmen aufzubauen mit Angestellten, dann muss ich mir beispielsweise überlegen, kann ich denn überhaupt führen? Natürlich ist immer die Frage, und je jünger man ist, umso weniger Erfahrung bestehen. Ne? Also wenn ich mich als 20-Jähriger frage, kann ich führen, dann werde ich die Frage vielleicht anders beantworten als jemand, der Mitte 30 oder 40 ist und schon aus einem angestellten Berufsleben kommt und da diese Erfahrung anders oder diese Frage anders beantworten kann. Aber vom Grundsatz her geht es eben wirklich um die Themen, was sind meine Kernkompetenzen, wo habe ich vielleicht auch noch eine Lücke und will die schließen, sowohl im Fach-Know-how als auch in der Fragestellung, was bin ich für ein Mensch, bin ich strukturiert, bin ich auch in der Lage, die Selbstdisziplin aufzubringen in den ersten Jahren, mich um meine Gründung zu kümmern, weil jeder, der gegründet hat, weiß, das ist selbst und ständig, sagt man immer. Also man ist im Grunde genommen 24/7 für sein Business unterwegs und diese Frage muss man sich stellen, bis hin zu dem Punkt, habe ich auch den Mut? Also traue ich mich, aus einem Angestelltenverhältnis rauszugehen oder gar nicht da reinzugehen und direkt in die Gründung? Weil natürlich auch die Gefahr besteht, dass es am Ende nicht erfolgreich ist und auch damit muss ich umgehen.
Mhm. Du hast das Thema Führung schon genannt. Das Thema, was mir noch so durch den Kopf geht, was ja auch, glaube ich, viele unterschätzen, ist das Thema Vertrieb, Akquise. Wie sieht's da aus, eurer Erfahrung nach? Wie sind die Leute da aufgestellt, beziehungsweise wie stark haben sie das eigentlich auf dem Radar, was sie da leisten müssen?
Naja, das ist häufig schon dann im Grunde genommen der nächste Schritt, wenn wir sagen, also ich habe mir klar gemacht, ich möchte dieses Konzept verfolgen, ich möchte das Geschäftsmodell für mich als Gründer verfolgen. Dann geht es ja darum zu sagen, das Geschäftsmodell komplett weiterzuentwickeln und dann am Ende darauf auch dann den Businessplan zu erstellen. Und für diese Geschäftsmodellentwicklung gucken wir relativ stark auf dieses sogenannte Business Model Canvas, was auf einer Seite im Grunde alle wesentlichen Faktoren, die man als Gründer braucht, für sein Unternehmen berücksichtigt. Und da steht dann unter anderem auch drauf, welche Ressourcen brauche ich, also Mitarbeiter, Technik und wo bekomme ich eigentlich meine Erträge her? Also wo kommt mein Geld her? Und das, also was sind meine Kunden? Und da ist natürlich dann immer die Frage auch, habe ich sowas schon mal verprobt? Also habe ich eine Idee, ob diese Kundengruppe, die ich ansprechen will, ob die überhaupt da ist? Und ob für mein Businessmodell, also das, was ich da vorhabe zu gründen, ist dafür überhaupt ein Markt vorhanden? Das heißt auch eine dezidierte Marktanalyse, und die beinhaltet am Ende auch, wie du es angesprochen hast, die Frage, ja, wie machst du eigentlich Vertrieb? Wie kommst du eigentlich zu deinen Kunden? Ne? Also wenn ich eine App generiere, wie stelle ich sicher, dass der Kunde, die potenzielle Kundin, diese App dann aus dem App Store irgendwie auch runterlädt? Und die Frage wird aber zweimal relevant, weil die wird auch ganz am Ende nochmal relevant, wenn ich nämlich dann sage, ich habe jetzt mein ganzes Geschäft gegründet, ich habe dann das Konto und bin fertig, dann geht es ja in dem nächsten Schritt auch darum, wie skaliere ich, ne? Wie wachse ich? Ich will ja am Ende auch meine Businessplanzahlen erreichen. Das heißt, ich muss mir am Anfang theoretisch Gedanken machen, und am Ende wird es dann darum gehen, auch zu zeigen, dass man es umsetzen kann.
Der Businessplan ist da ja eine Sache. Das ist erstmal Papier. Und das Thema, ja, ich mache dann halt ein bisschen Werbung hier, ein bisschen Werbung da, und dann kommen die Kunden schon. Ich glaube, das ist auch so ein verbreiteter Irrtum, beziehungsweise verlasse ich mich halt auf Kanäle, wo ich vielleicht gar nicht so selber in Erscheinung treten muss. Nee, ich brauche nicht Kaltakquise machen. Ich muss da nicht persönlich, das wird schon alles über Social Media und so weiter gehen. Wie schaut ihr darauf, oder wie geht ihr da vielleicht auch in den Austausch mit den Gründern? Also bei einigen Geschäftsmodellen funktioniert das sicherlich ganz gut. Bei anderen hängt es aber wirklich sehr, sehr stark an der Person. Und dann hängt es eben auch daran, anzurufen, Gespräche zu führen und wirklich Akquise zu machen. Ganz klassische, genau. Akquise.
Ja, also das ist zum Beispiel was wir jetzt gerade, wenn wir so einen Businessplan bekommen, was wir uns sehr dezidiert angucken, weil damit steht und fällt ja das ganze Gebilde. Also der Gründer schreibt ja auf und sagt, von mir aus auch unterstützt durch einen jemand, der da an der Seite steht, man schreibt einen Businessplan auf. Dieser Businessplan, dieser Finanzplan kommt dann irgendwann zu uns in die Bank. Da gucken wir gleich nochmal drauf, wie. Und dann liegt der ja bei uns vor, und wir müssen analysieren, sind die Annahmen, die da drin getroffen sind, passen die? Kann das eintreten? Beispiel, wir bleiben nochmal ganz kurz bei dem Restaurant, in welchem Einzugsbereich sind die potenziellen Kunden? Das ist bei einem Sterne-Restaurant anders als beim Burgerladen um die Ecke. Wie sind Kundenströme? Und dann ist auch die Frage natürlich für uns als Bank, wir challengen das, und da haben wir den Vorteil, dass wir ja eine deutschlandweit agierende Bank sind, wir challengen das eben mit unseren Erfahrungen aus anderen Gründungen, aus anderen Branchen, ähnlichen Unternehmen. Wenn mir also im Restaurant jemand erklärt, er wechselt am Abend viermal die Tischbesetzung, dann habe ich eine Idee, kann das bei dieser Art des Restaurants funktionieren, weil wir es in ähnlichen anderen Lagen eben schon angeschaut haben, und dann können wir da irgendwie das gegenhalten, ob das passt oder nicht. Und dann haben wir natürlich auch eine Idee, was ist an Marketingmaßnahmen erfolgreich gewesen und wo glauben wir eher, das könnte schwierig werden. Und all diese Punkte werden dann zusammen analysiert und angeschaut. Am Ende ist es so, der Gründer, und das bleibt immer wieder, der Gründende hat die Herausforderung, den Banker zu überzeugen, dass er zu 100% hinter seiner Idee steht und dass er sich auch wirklich dezidiert Gedanken dazu gemacht hat, wie komme ich an Kunden? Wie komme ich an die Menschen, die zahlen? Und wenn ich eben einen Laden in der Innenstadt eröffne, dann ist auch so eine Diskussion, wen habe ich, der hier Flyer verteilt, und mit welchem möglicherweise Influencer arbeite ich zusammen, um eben die Kundengruppe anzusprechen, die ich haben will, ist dann wirklich eine relevante Frage.
Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr habt ja schon viel Erfahrung und könnt auf andere Gründungsvorhaben schauen und dann, und das ist ja das Spannende, nicht nur auf deren Planung, sondern eigentlich dann auch, wie ist es dann in der Realität gelaufen? Das heißt, ihr könnt da ganz, ganz gut adjustieren und sagen, naja gut, in der Regel kann man immer so einen Abschlag von 20-30% nehmen oder eben eine Auslastung, die 10 Prozentpunkte niedriger liegt als das, was man geplant hat. Und dann kommt man auf so einen Plan, der dann halbwegs passt. Welche Tipps hast du aber jetzt für Gründer, Gründerinnen, die eben ja all das nicht haben, weil viele gründen zum ersten Mal. Es gibt super wenig Berührungspunkte in Schulen, auch in Universitäten ist das jetzt nicht so ein, ist kein Hauptfach in der Regel. Leute haben ja auch was ganz anderes gelernt und nicht, wie gründe ich. Wie können die sich in dieses Thema Markt, Marktanalyse, Kundenverhalten einarbeiten beziehungsweise da zu einem recht validen Ergebnis kommen? Also welche Tipps kannst du da mitgeben? Wie kann man da sich gut vorbereiten, um dann auch was Plausibles im Businessplan zu schreiben?
Also es gibt letztlich diverse Möglichkeiten, um sich, um dort die Informationen zu bekommen, die man braucht. Man kann sich, ich hatte es schon mal angesprochen, man kann sich Hilfe suchen, indem man einfach sagt, es gibt Menschen, die wirklich als tägliches Geschäft das für sich entdeckt haben und zu sagen, sie sind selbstständig bei der Beratung von potenziellen Gründern. Man kann sich bei öffentlichen Institutionen wie zum Beispiel der IHK, aber auch der KfW informieren oder bei den Wirtschaftsbanken. Wir haben, ich meine, wir haben ja auch hier gemeinschaftlich die Unterlage so gelinkt, die Gründungsfinanzierung mal aufgestellt, wo man auch gute Anhaltspunkte findet. Also am Ende ist es ein Zusammensuchen von am Anfang Informationen bis hin zu dezidierten Informationen und Themen im Netz. Es gibt von der IHK Vorlagen für Businesspläne. Es gibt die Gründerplattformen. Also es ist eigentlich ausreichend da. Man muss sich halt wirklich die Zeit nehmen, die Dinge dann auch auszufüllen und sich vor allen Dingen zu überlegen, auch, das finde ich nochmal extrem wichtig, weil du es auch gerade angesprochen hast, wenn ich dann mir einen Case aufgemalt habe, ob jetzt mit Unterstützung oder nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Finanzplan, also einen Businessplan und ich erwarte mir in den nächsten Jahren die und die Entwicklung, dann ist es wichtig, eben da auch nochmal drauf zu gucken und zu sagen, unter welchen Szenarien sehe ich das? Also was mache ich denn, wenn statt meiner geplanten 100 Kunden am Tag nur 75 kommen? Wie sieht denn dann meine Planung aus? Also dass wirklich auch in so Szenarien gerechnet werden, dass man zur Bank kommt und sagt, ich habe einen Planannahme, das ist der normale Plan und dann habe ich aber auch eine negative Planabweichung und sage, wenn das und das passiert, dann ist es negativ und also dann habe ich eben nur 75 statt 100 Kunden am Tag und dann geht's aber hoffentlich am Ende trotzdem auf mein Geschäftsmodell, weil dann arbeite ich halt mit den und den Annahmen, um dann gegenzusteuern. Also auch solche Sachen sind wichtig. Am Ende, es gibt wirklich eine Vielzahl von Unterstützern bis hin zu regionalen Gründungsberatern, die eben einem helfen, mit einer guten Idee dann auch in Richtung Bank zu gehen, um dort auf die Finanzierung zu gucken. Mhm.
Das ist ein Punkt aus dem Finanzplan schon angesprochen, das Thema Szenario oder auch Puffer. Kommen wir gleich zum Finanzplan. Vielleicht abschließend zum Textteil des Businessplans. Wir haben jetzt Marktanalyse, Marketing als wichtige Kapitel. Welches Kapitel würdest du noch highlighten, um zu sagen, da schaut mal bitte ganz genau rauf, weil das hilft uns später bei der Beurteilung eures Vorhabens schon mal enorm weiter, weil der Businessplan, der Finanzplan, das sind ja die maßgeblichen Unterlagen, die erstmal auf dem Tisch der Bank liegen.
Genau. Also, ich finde, am allerwichtigsten ist auf maximal 2 Seiten eine wirklich dezidierte, auf den Punkt gebrachte Erläuterung, was will ich denn eigentlich machen? Als Summary, also es ist im Grunde genommen wie bei einer Bewerbung. Auf 2 Seiten zusammengestellt, was ist mein Geschäft? Womit möchte ich Geld verdienen? Warum bin ich besonders? Warum bin ich anders als die Mitbewerber am Markt? Warum an dem Standort, dass diese Dinge, also diese grundsätzlichen Fragen geklärt werden, so ähnlich wie wenn ich in einem 1-zu-1-Gespräch dir von einer Idee erzähle, du mir 3 Fragen stellst und ich die beantworten kann, dass man sich auf den Stuhl des anderen setzt, desjenigen, der die Thematik analysieren muss und eben sagt, welche Fragen würde der oder diejenige stellen? Insbesondere aus einer Risikobrille, weil die Bank kommt ja am Ende und sagt, ich soll hier Kapital geben und das finanzieren. Ja, wir möchten das und trotzdem müssen wir natürlich als Bank immer auch sicherstellen, dass wir die Kredite irgendwann zurückgezahlt bekommen. Und deswegen sich mal auf den Stuhl des anderen zu setzen und sagen, welche Fragen würde der oder diejenige stellen und die zu versuchen in einem zweiseitigen Antwortschreiben, also in einer Summary zu beantworten. Mhm.
Alles, was im Businessplan in Textform steht, wird im Finanzplan dann ja in Zahlen übersetzt. Mhm. Kannst du bitte zunächst zusammenfassen, welche Bestandteile noch zum Businessplan gehören und was ihr dann vom Finanzplan erwartet?
Also, Anschreiben hatte ich gerade schon gesagt. Wir sollten eine Übersicht haben, wer sind denn eigentlich die Gründer? Also gerne auch mit einem Lebenslauf, so dass eben klar ist, das sind diejenigen, die für die Gründungsfinanzierung stehen. Wie ist die Geschäftsidee im Detail? Die Frage nach, wie soll das Unternehmen organisiert sein? Da ist dann am Ende auch natürlich so eine Diskussion, in welcher Rechtsform. Und wir brauchen auf alle Fälle auch nochmal eine Gegenüberstellung. Wir nennen das in der Betriebswirtschaft, heißt es SWOT-Analyse, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Das ist eine schöne Übung auf einer halben Seite, mal zu sagen, also in meinem Gründungsvehikel, was ich da machen will, das sind meine Stärken, da bin ich besser als der Markt, das sind möglicherweise aktuell meine Schwächen und dann bei Chancen, Risiken eben auch einzuschätzen, was sind Dinge, die auf mich zukommen können, wo kann ich wachsen, auch in der Zukunft oder wo sehe ich auch Risiken, das können dann regulatorische Dinge sein oder dass es eben Marktveränderungen gibt. Und beim Finanzplan, also den echten Zahlen, da geht es dann darum zu sagen, was will ich an Umsätzen erreichen? Die sollten halt irgendwie realistisch herleitbar sein an Kundenzahlen. Dann müssen da drin stehen die Kosten. Und zwar auch solche Themen wie Marketing. Es sollte auch unbedingt eine Planung in die Zukunft erfolgen. Also nicht nur die nächsten 12 Monate, das ist zu kurz. Und von diesen Ertragsthemen, also von dieser Umsatz- und Kostenplanung abgeleitet, ist es für uns immer hilfreich, drauf zu gucken und zu sagen, was ist denn die Planung an Finanzmitteln, die dann einhergeht, eigentlich auch mit einem Liquiditätsplan. Weil das vergessen häufig Gründerinnen und Gründer, und du hattest es angesprochen, es ist ja leider kein Schulfach. Und es wird auch in der Uni nur in Teilen auf die Gründungsthematik selber geschaut. Das eine ist ja, was gebe ich an Kosten aus? Und das andere ist, wie wirkt sich dann auf mein Konto auf? Also Beispiel, ich stelle dir eine Rechnung, du zahlst in 4 Wochen, dann habe ich aber in den 4 Wochen, bis das Geld von dir kommt, ja trotzdem Ausgaben auf meinem Konto, weil ich Strom und Wasser und Miete schon in den nächsten 4 Wochen zahlen muss. Das heißt, ein Liquiditätsplan ist für uns extrem wichtig, weil er im Zweifel abweicht zur Gewinn- und Verlustrechnung, die ich eben mit der Umsatz- und Kostenübersicht meinte.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Pünktliche Bezahlen von Rechnungen von Kunden oder auch das Thema Investitionen. Ne? In der G&V tauchen Investitionen im Endeffekt ja nur über Abschreibung auf. Das ist aber dann in dem Moment nicht liquiditätswirksam. In der Liquiditätsrechnung tauchen Investitionen zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann eben in der Regel zu einer sehr hohen Höhe auf. Und das macht dann einen großen Unterschied.
Und das Gespräch muss ich eben als Gründerin, Gründer dann aber mit der Bank führen können. Und wenn ich das nicht kann, dann brauche ich jemanden an der Seite, der da in der Lage ist, das mit mir zu führen. Und das, da gibt's eben, ne, hatten wir gerade gesagt, verschiedene Ansprechpartner bis hin möglicherweise auch zu einem Steuerberater. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Aber ich muss in der Lage sein, dieses Gespräch zu führen, weil ansonsten wird's schwierig mit dem Bankkredit.
Mhm. Du hattest gesagt, Planung auch über die 12 Monate, die ersten 12 Monate hinaus. Was wollt ihr in der Regel sehen? Was ist so ein Planungshorizont?
3 Jahre. 3 Jahre wäre für uns sehr hilfreich. Liquidität brauchen wir nicht so lange. Da reichen erstmal 12 Monate, außer es gibt eben dann schon jetzt das Wissen, dass ich nach 12 Monaten wirklich eine extreme Investitionsveränderung habe. Aber eine 3-Jahres-Planung sollte schon sein und die sollte natürlich auch so aussehen, dass wir dann innerhalb der 3 Jahre irgendwo dahin kommen, dass das Unternehmen Gewinn erwirtschaftet. Ne? Mhm. Also, dass es jetzt im ersten Jahr schon direkt Gewinn macht, ist eher unrealistisch. Also man kann schon mit Anlaufverlusten auch planen. Das sollte halt alles, und da komme ich immer wieder drauf, es sollte realistisch und nachvollziehbar sein, warum ich wie plane, was tue ich bei Planabweichungen. Deswegen nochmal das Thema verschiedene Szenarien ist immer hilfreich und eben dann, was hat das für Auswirkungen auf die Liquidität, weil am Ende komme ich ja deshalb zur Bank, weil ich sage, ich plane hier ein Unternehmen, das macht am Anfang Verlust, deswegen muss ich diesen Verlust oder die Investition vorfinanzieren und deswegen möchte ich einen Bankkredit. Und so wird es dann in Summe, glaube ich, auch ein realistisches Bild.
Mhm. Umsatzplanung. Du hattest auch schon im Gespräch dieses Thema, naja, wenn so ein Restaurant plant, ich habe 4-mal am Abend quasi neue Gäste am Tisch und das ergibt dann eine super schöne Kundenzahl und das multipliziere ich dann mit dem, was sie durchschnittlich ausgeben, dann habe ich einen schönen Umsatz. Ich glaube, da liegt so der erste große Knackpunkt für so eine realistische Planung. Also hast du da vielleicht nochmal Tipps, wie man an so eine Umsatzmodellierung rangeht. Du hast ja schon das Thema, ne, von Kundenzahlen hergeleitet, aber wie kann ich mir da vielleicht als Gründer auch das ein Stück weit so bauen, dass ich tatsächlich zu einer Umsatzplanung komme, die ihr nachvollziehen könnt und die dann auch realistisch ist?
Am Ende gibt es diverse Möglichkeiten, auch da wieder sich zu informieren. Also jetzt, ich würde jetzt mal weg von dem Restaurant gehen, als in einem zweiten Schritt und in einem ersten aber trotzdem sagen, es gibt ja Vergleichszahlen. Ich finde ja relativ viel im Netz, ne? Also ich kriege Informationen, wie realistisch sind eben solche Tischveränderungen, was sind Durchschnittsbons, die ich erreichen kann. Und dann gibt es für die meisten Bereiche gibt es irgendwie große Verbände, die dann auch solche Zahlen haben. Es gibt Marktanalysen und nochmal auch IHKs und eben Bürgschaftsbanken haben häufig auch solche Informationen mit vorliegen, beziehungsweise eben wirklich so Fachverbände, an die man sich wenden kann. Ich glaube, es ist auch immer gut, den gesunden Menschenverstand mal walten zu lassen. Nochmal, wir gehen ja immer davon aus, der Gründer, die Gründerin ist ja irgendwie ein Stück weit branchenerfahren. Also wenn es jetzt nicht eine völlig neue Idee ist, die es noch nicht gab, dann kriege ich eigentlich mittlerweile durchs Netz, vielleicht auch aus anderen Ländern, Vergleichswerte. Also manchmal ist es auch sinnvoll, nicht nur nach Deutschland zu gucken, sondern in andere Länder und zu schauen, was geht denn da und dann eben abzuschichten, was ist länderspezifisch, was könnte aber auch in Deutschland funktionieren. Ich glaube, eine Patentantwort gibt es darauf nicht, außer dass man eben drauf gucken muss und realistisch bleiben muss. Also wenn ich ein Fahrradhändler bin und sage, ich möchte im Monat ich habe jetzt hier normale Fahrräder, irgendwie Citybikes, die dann irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro oder 1000 Euro kosten. Ich will meinen Umsatz im Monat um 10.000 Euro steigern, bedeutet das, ich muss 20 Fahrräder a 500 Euro verkaufen. Ist das realistisch oder ist das nicht realistisch? Und ich glaube, auf solche Dinge muss man es dann am Ende auch runterbrechen, um für sich selber klar zu machen, glaube ich, dass das funktioniert oder glaube ich, dass das nicht funktioniert und das dann wieder mit Informationen aus Branchenberichten und so weiter anreichern.
Also auf jeden Fall wichtig, nicht einfach Umsatzzahlen reinzuschreiben, sondern immer auch zu gucken, was bedeutet das eigentlich an, wie viele Kunden sind das, genau. Was geben die im Durchschnitt aus, ne? Und das dann ein Stück weit zu verifizieren. Und du hast ja auch gerade gesagt, ihr erwartet nicht oder ihr seht es ja in der Praxis, ich glaube, es ist gar nicht so ein Erwartungswert, sondern ihr seht es ganz einfach in der Praxis. Im ersten Jahr sofort profitabel zu sein, klappt halt in den seltensten Fällen, sondern das schon mal auf die ersten 3 Jahre zu rechnen und da eben auch nicht so optimistisch, also klar, man soll enthusiastisch und optimistisch an seine Gründung rangehen, aber es macht keinen Sinn, optimistisch zu planen und zu sagen, nach 6 Monaten ist hier alles durch, ich habe Break-Even und es ist kein Problem mehr.
Genau. Was wir als Banker nicht so mögen, ist Überraschungen, also negative Überraschungen. Deswegen sage ich auch bei den Business Cases, die in die Bank eingeliefert werden, eher ein bisschen konservativer Plan mit ein bisschen Puffer drin, dann sollte das natürlich trotzdem aufgehen. Also wenn ich einen Businessplan habe, der in 3 Jahren immer noch rote Zahlen zeigt, dann werde ich mir wahrscheinlich als Bank doch überlegen, das werde ich nicht machen, weil ich irgendwann natürlich auch dahin kommen muss, dass der Gründer kapitaldienstfähig ist und in der Lage ist, Zins und Tilgung von den Krediten auch zu erbringen. Aber was und das hatten auch deine Gäste in 1, 2 anderen Podcasts schon gesagt, was wir Banker nicht so mögen, um es mal jetzt so branchenübergreifend zu sagen, ist ein Gründer, der dann nach einem halben Jahr kommt und sagt, oh, ich habe mich total geirrt und dann nach einem Jahr nochmal und ich brauche jetzt hier nochmal Zusatzfinanzierung und das habe ich auch nicht gesehen und das habe ich auch nicht gesehen. Mhm. Das ist eher schwierig.
Würdest du dann sagen, lieber am Anfang nach ein bisschen mehr Kapital auch fragen?
Ja, würde ich. So, dass ich sicherstellen kann, dass auch mein sogenanntes Worst-Case-Szenario kapitalmäßig abgedeckt ist. Mhm. Also eher ein bisschen mehr. Deswegen, ich sehe, ehrlich gesagt, ich hatte ja die 5.000 Euro genannt. Ne? Ehrlich gesagt sehen wir in solchen Finanzierungen, sehen wir quasi gar nicht, weil 5.000, 10.000 Euro ist meistens eine Größenordnung, wo die Kundinnen und Kunden sagen, naja, das bekomme ich von im Zweifel von Freunden und Bekannten aus der Familie. Dafür gehe ich nicht zur Bank. Wir sehen eher ab 25.000 bis in Richtung 50 und mehr. Und dann würde ich eben sagen, ich muss wirklich schauen, was habe ich an Investitionskosten und was habe ich an laufenden Kosten und wie kriege ich die abgedeckt und nach den Finanzierungsgrößen sollte man dann auch fragen und sollte eben die Puffer mit einkalkulieren. Weil in allen Bereichen, also auch wenn ich von der KfW, ne, wir werden ja nachher nochmal kurz über die Kreditstruktur reden. Das muss ja nicht alles nur ein Kredit der Hausbank sein, sondern es kann ja genauso gut, und das beraten wir auch, Kredite von Förderinstituten sein. Die Kredite muss ich nicht komplett direkt am Anfang abrufen, sondern ich habe da Zeit. Das heißt, ich kann am Anfang sagen, keine Ahnung, ich mache hier eine 100.000 Euro Finanzierung und ich weiß, 30.000 brauche ich jetzt sofort, 30 brauche ich nochmal in 6 Monaten und dann habe ich noch einen Puffer, weil ich glaube, es kann passieren, dass ich nochmal die weiteren 40 brauche, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Dann habe ich Zeit und muss die auch nicht sofort abrufen. Genauso mit einem Kontokorrentkredit, also mit dem Überziehungskredit, das ist quasi der Dispo-Kredit für eine Firma. Auch da ist es gut, wenn ich dort eher ein Stückchen Puffer habe und den vielleicht am Anfang gar nicht brauche. Aber wenn ich dann mal Liquiditätsengpässe habe, dann habe ich eben den Kontokorrentkredit und kann den ziehen. Schlimmer als ich mache es erstmal ohne und sage, ich brauche nichts und komme dann nach 3 Monaten und sage, jetzt brauche ich hier eine Überziehung.
Ja, also da auch ein bisschen großzügiger Plan durchaus.
Genau.
Jetzt sind die Unterlagen langsam aufbereitet und um dann auch über das Thema Finanzierungsstruktur mit euch zu sprechen, stellt sich eben die Frage, wie gehe ich jetzt auf die Bank zu? Wie kriege ich meinen Termin? Wie reiche ich die Unterlagen bei euch ein?
Ja.
Wie mache ich das ganz praktisch?
2 Möglichkeiten. Also es gibt eine deutschlandweite Möglichkeit bis 100.000 Euro bei uns jetzt ganz konkret, da gibt es eine Mail, also kann ich jetzt auch mal nennen, beratungscenter.unternehmerkunden@commerzbank.com und da schicke ich bis 100.000 Euro, kann ich meine Anfrage, meinen Businessplan da einfach hinschicken. Ich habe im Internet die Möglichkeit, einen Termin zu vereinbaren und wir haben auf der Commerzbank-Seite auch Ansprechpartner vor Ort in allen Gebieten in Deutschland, die stehen da mit ihrer echten E-Mail und ihrer Telefonnummer drin. Was ich auf keinen Fall empfehlen würde, ist einfach spontan in eine Filiale zu laufen und zu sagen, guten Tag, ich möchte gründen, ich möchte hier ein paar Unterlagen abgeben. Mhm. Immer mit Termin, immer mit echten Anschreiben und wirklich professionell. So, und dann werden die Unterlagen bei uns gesichtet und dann meldet sich ein Mensch persönlich und wird mit dem Gründer, mit der Gründerin sprechen. Wir werden, das ist unser Anspruch, nichts einfach per Mail irgendwie oder per Schreiben ablehnen und sagen, hier, wir haben Ihre Finanzierung uns angeguckt, wir machen es nicht, sondern wir werden immer ein Gespräch führen.
Mhm. Bei dem, du hast gerade gesagt, man kann euch eine E-Mail schicken, da hätte ich so ein bisschen dann das Thema, naja, dann schicke ich das dahin. Wann höre ich denn was? Also, oder soll ich dann, kann ich nach einer Woche mal nachfragen, wie sieht's aus? Weil nicht, dass das da irgendwo verschwindet.
Unser Anspruch ist, dass wir innerhalb von 48 Stunden zumindest eine Eingangsbestätigung geben und sagen, hier ist es angekommen. Wir gucken es uns an und das halten wir auch im Regelfall. Also innerhalb von 48 Stunden sollte man da schon eine Chance haben, da drauf zu gucken. Und wenn das länger dauert, dann wirklich gerne nochmal nachfragen. Mhm.
Muss ich bei euch ein Geschäftskonto haben, um mit euch über einen Kredit sprechen zu können?
Nicht zwingend. Ich würde es ein bisschen abhängig machen davon, auch welche Art des Geschäfts ist. Wenn es jetzt eine völlig neue Idee ist und ich jetzt nicht sage, ich habe ein Franchise-Unternehmen oder ich kaufe ein bestehendes Unternehmen, dann ist es quasi egal. Manchmal ist es sinnvoll, trotz alledem schon mal ein Geschäftskonto zu eröffnen. Aber das ist auch ein bisschen die Frage, in welchem Stadium meiner Unternehmensgründung befinde ich mich, ne? Mhm. Weil ich ja im Zweifel auch sage, ich habe jetzt den Businessplan, ich spreche jetzt erstmal über die Gründungsfinanzierung und das Institut, was die Gründungsfinanzierung macht, bekommt bei mir auch das Geschäftskonto, also bekommt von dem Kunden, also von dem Gründer, der Gründerin, das Geschäftskonto dann auch. Also das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, das Geschäftskonto direkt am Anfang bei uns schon zu haben. Es bietet sich manchmal an, das Geschäftskonto schon vorher zu eröffnen, gerade wenn es schon erste Umsätze gibt und wenn man eher eine zweite Bank sucht. Weil auch das kann natürlich sein, ne? Also ich habe schon was gemacht, ich habe schon Geschäft, mhm, und ich will jetzt in die nächste Phase gehen. Ich will zum Beispiel internationalisieren. Das ist dann für den Gründer quasi so ein zweiter Schritt. Mhm. Und das ist natürlich dann immer ein guter Punkt zu sagen, bestehendes Unternehmen, dann bitte unbedingt ein Konto vorher eröffnen, weil wir dann schon erfahren, mit dem Konto sammeln können, dann kann unser Rating-System darauf schon agieren. Das ist dann auf alle Fälle sinnvoll. Mhm.
So, und dann kriege ich vielleicht eine Einladung zu einem Bankgespräch.
Ja.
Was erwartet mich dort? Und wie kann ich mich vielleicht darauf vorbereiten?
Ja, ich glaube, also die Vorbereitung ist dann, die ist wahrscheinlich vorher gelaufen. Also ich glaube ja, ne, dann die Unterlagen liegen ja alle vor. Ich glaube, es ist sinnvoll, nochmal sich in die Rolle des Bankers, der Bankerin zu versetzen und zu sagen, was könnten Fragen sein? Wie reagiere ich möglicherweise auch auf die ein oder andere Frage, die schon ein bisschen den Businessplan positiv gesagt stresst? Das heißt also wirklich auch, ne, wenn eben die Diskussion darauf kommt, ja, wie wollen Sie denn diese Kunden erreichen, dass ich eben darauf wirklich eine Antwort habe, eine glaubhafte Antwort, pünktlich kommen, ins Gespräch gehen, aufgeräumt wirken und wirklich sattelfest in den Fragen des Businessplans sein. Selbst wenn ich das mit jemandem mache, der mir den Businessplan erstellt hat, es wirkt nicht sehr authentisch, wenn der Gründende bei jeder Frage, die sich um die Zahlen dreht, dann Hilfe suchen zum Steuerberater oder zum Gründungsberater schaut, sondern wir erwarten, dass derjenige, der das hier macht, auch hinter diesem Thema steht und sagt, ja, ich kann in jeder Sekunde des Gesprächs vermitteln, dass ich meine Zahlen kenne, dass ich den Markt kenne, dass ich den Finanzplan selber erstellt habe, dass ich eine Antwort darauf habe, warum sind die Werbungskosten nur in der und der Höhe, wie haben Sie sich das mit Ihrem Mietobjekt vorgestellt, warum zahlen sie sich so viel oder so wenig Gehalt daraus? Ne? Auch die Frage muss man stellen, wie bestreiten sie ihren Lebensunterhalt in der Phase, wo ja das Unternehmen noch keinen Gewinn abwirft. All diese Dinge sind wichtig zu berücksichtigen und dann wird es ein gutes Gespräch. Also man sollte schon gut vorbereitet reingehen. Am Ende ist immer der Punkt, wir Banken wollen gerne auch Geschäft machen. Ne? Also 30% unserer Finanzierung im Jahr sind mittlerweile Gründungsthemen im weiteren Sinne. Und das heißt, wir wollen schon gerne auch dieses Geschäft machen. Und auf der anderen Seite nochmal müssen und wollen wir sicherstellen, dass wir Kredite nur an Unternehmerinnen und Unternehmen vergeben, die das dann auch am Ende zurückzahlen können.
Da ist das Thema gerade bei Gründern und Gründerinnen ja, dass es keine Zahlen der Vergangenheit gibt. Ne? Es ist ja, das Geschäft läuft noch nicht. Insofern wäre die Frage nach Sicherheiten, mhm, vielleicht auch etwas, was im Bankgespräch oder was wahrscheinlich teilweise auch schon im Businessplan angerissen werden kann, aber was im Bankgespräch sicherlich nochmal thematisiert wird. Wie wichtig ist das für euch, beziehungsweise was nehmt ihr so typischerweise dann an Sicherheiten?
Also ich würde das Thema Sicherheiten sinnvollerweise ist ja in diesem Businessplan mit drin ein Finanzplan, ne? wo der Gründer sagt, so, ich habe jetzt hier die Investition, ich habe die und die Anlaufkosten, ich habe die und die Zeit, bis ich dann wirklich auch Gewinn mache, und für diese Zeit brauche ich Finanzierung. Diese Finanzierung wird ummünzt in einen sogenannten Finanzplan, und da steht eben drin, ich brauche in der und der Höhe einen Investitionskredit und ich brauche in der und der Höhe einen Überziehungsrahmen. Das sind so die klassischen, ne? Dieses sogenannte Working Capital, Betriebsmittel ist das deutsche Wort, und eben darüber hinaus den Investitionskredit. Und bei diesen Dingen ist immer die Frage nach Sicherheit. Gerade bei Investitionskrediten, bei mittelfristig laufenden. Klassischerweise wollen wir gerne natürlich eine persönliche Haftung desjenigen, der dort als Gründer vor uns sitzt. Das ist uns einfach auch vor dem Hintergrund wichtig, weil wir sagen, wir wollen sehen, dass derjenige oder diejenige hinter diesem Thema, hinter diesem Projekt sowieso steht. Es gibt immer die Möglichkeit, über KfW beziehungsweise Bürgschaftsbankmittel zu gehen, die dann uns Banken auch einen Teil des Kreditrisikos hintendran erlassen. Also zum Beispiel die Gründerkredite von der KfW, die dann eben die Banken in Teilen von der Haftung freistellen. Und dann kommt es ein Stück weit auch auf die Volumina insgesamt an. Es kommt auf die Frage an, wie viel Eigenkapital wird denn eingebracht? Das sehen wir als Banken ehrlich gesagt sehr gerne. Wenn es Eigenkapital gibt, wenn wir also auch sehen, dass jemand mit eigenem Geld da reingeht und nicht eine Komplettfinanzierung zu 100% nur von der Bank möchte, sondern eben auch sagt, ich habe hier selber Geld, was ich mit reingebe. Und dann ist im Grunde genommen alles möglich, ja, von Grundschulden, von Depots, von Sicherungsübereignungen. Das kommt am Ende darauf an, über welche Art sprechen wir, über welche Gründung sprechen wir. Wir können auch Leasingkomponenten mit reinnehmen, dass man eben sagt, keine Ahnung, denn wenn ich jetzt eine Gründung habe, wo ich einen Außendienst beschäftigen will und da sind eben drei Außendienstler mit Autos unterwegs, dann kann man sowas auch über Leasinggeschichten und so weiter machen. Also die Frage fängt vorne an, welche Finanzierungsstruktur möchte ich? Und daraus erschließt sich dann hinten dran die Frage nach Sicherheiten. Und für uns, wir werden immer prüfen, ob wir die KfW oder die Bürgschaftsbank, manchmal auch beides, mit Einbeziehung gründen, um eben dann auch für uns sicherzustellen, dass wir eine gute Struktur und eine gute Sicherheitenstruktur hinten am Kredit haben.
Mhm. Ich glaube, nochmal ein wichtiger Punkt, das auch zu erwähnen oder nochmal zu betonen, das Thema eigene Mittel. Mhm. Also, dass man sieht, okay, der Gründer, die Gründerin finanziert auch einen Teil selbst, also hat auch was, geht auch somit da gut ins Risiko und sagt erstmal nicht, okay, ihr macht mal das Ganze und dann schauen wir schon.
Genau.
Vielleicht aber bei dem Thema Sicherheiten auch nochmal die Komponente. Man ist dann dort eben tatsächlich mit im Boot und das sollte man, glaube ich, immer auch ganz genau, du hast es ja am Anfang auch gesagt, ne, passt jetzt, und dann nicht nur die Idee, sondern passt auch das Thema Selbstständigkeit für mich gerade, auch in meiner finanziellen Situation, auch vielleicht in meiner familiären Situation. Also kann ich dieses Risiko tragen? Weil für den schlimmsten Fall der Fälle sind dann eben auch noch Vermögenswerte weg. Oder möchte ich das dann vielleicht eben doch nicht? Und dann muss ich mich eben auch anders entscheiden bei meiner Gründung oder eben vielleicht dann kleiner anfangen. Also da gibt es ja dann auch nochmal ein paar Strategien. Aber das nicht ganz leichtfertig machen, sondern sich das gut überlegen, so sehr man auch hinter der Idee steht, da trotzdem auch mal über diese Konsequenzen nachzudenken. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt.
Genau, und wir werden uns das auch anschauen, gerade wenn wir solche so aus dem Finanzplan dann errechnen, ist der Kunde kapitaldienstfähig oder nicht, weil wir natürlich dann auch, wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, und wir werden dann eben auch sagen, wie sollen denn die Lebenshaltungskosten gedeckt werden, wie soll denn die eigene Miete gezahlt werden, also nicht nur die vom Unternehmen, bis hin zu eben auch der Frage, wie sorgen Sie auch fürs Alter vor? Das sind alles Komponenten, die werden wir mit einbeziehen, die müssen wir mit einbeziehen. Und da sollte man gut drüber nachdenken. Also selbst wenn man jetzt sagt, ja, ich kann mir vorstellen, mit nur 1.000 Euro über den Monat zu kommen, da werden wir als Bank am Ende sagen, das geht aber langfristig nicht. Und da werden wir wahrscheinlich mit anderen Größenordnungen sprechen und darüber uns dann mit dem Gründer im persönlichen Gespräch aber auch unterhalten und eben sagen, hier muss nochmal im Zweifel nachgearbeitet werden. Also auch die Frage, weil das wäre wahrscheinlich der nächste Punkt, René, irgendwie ist dann das Bankgespräch vorbei und dann, na, wie geht's denn dann weiter? Also wir haben als Bank dann hoffentlich in dem Gespräch alle Fragen geklärt und dann sagen wir brauchen, also länger als 14 Tage sollte es ehrlich gesagt nicht sein, würden wir dann uns melden mit einer Thematik, wir können es machen, wir können es modifiziert machen, also wir würden es gerne begleiten, hätten aber gerne noch, keine Ahnung, die und die Zusatzsicherheit oder die Kredithöhe ein bisschen reduziert oder irgendeine andere Anpassung oder im Zweifel auch eine Ablehnung. Und eine Ablehnung würden wir immer persönlich begründen. Also wir werden nicht einfach nur sagen, es tut uns leid, wir haben den Kredit nicht gemacht.
Ich wollte gerade fragen, wie das intern bei euch dann weitergeht. Ne? Nun hat dann der Mitarbeiter bei euch das ganze Thema gehört. Stellt er das dann intern nochmal vor? Ist der bis zu einem gewissen Volumen eigenverantwortlich in der Entscheidung? Vielleicht kannst du uns da mal einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen.
Es gibt beides. Also wir Banken haben eine regulatorische Trennung zwischen dem Vertrieb, dem sogenannten Markt und der Marktfolge. Das ist also die Krediteinheit, das Risikomanagement. Und wir haben für uns da verschiedene Stufen, so dass aber immer Risikomanagement in einer gewissen Art und Weise mit eingeschaltet ist. Und das Gesicht zum Kunden ist im Normalfall aber immer jemand aus dem Markt, also immer der Betreuer, die Betreuerin, mit der auch gesprochen wurde. Und von dort kommt normalerweise auch die Zusage oder dann manchmal auch die Absage.
Mhm. 14 Tage hattest du schon genannt als so ein Richtwert. Mhm. Dann nehmen wir mal an, dann kommt die Zusage. Wie schnell komme ich dann an das Geld?
Ach, das kommt auch drauf an. Also wenn ich jetzt KfW-Mittel habe, ist die Zusage ja nur der erste Schritt. Oder eine Wirtschaftsbank mit dabei, dann muss das auch bei der Wirtschaftsbank noch durch einen Ausschuss. Das ist eine zweite Genehmigungsrunde. Wenn es jetzt Bankmittel sind, geht das relativ schnell. Auch da, wir werden immer stutzig, wenn jemand kommt und sagt, ich brauche nächste Woche das Geld. Mhm. Ne? Weil das wirkt so wie der letzte Hoffnungsanker ist dann die Commerzbank, weil schon 15 Absagen davor passiert sind. Deswegen bitte ausreichend Zeit einplanen. Wir geben alles, dass wir dann auch schnell, weil der Gründer will ja starten, aber wir müssen natürlich auch, wir brauchen dann ein Konto, wir müssen die Kreditlinien einräumen, es müssen Kreditverträge geschlossen werden. Das sind alles Themen, die brauchen dann auch nochmal ein bisschen Zeit.
Okay, also da durchaus in der eigenen Planung auch die notwendige Zeit einplanen.
Bis hin ganz am Anfang, ne? Also ich meine auch da, ich bin jetzt hier für die Commerzbank, nur wir haben ja mehrere Banken und Mitbewerber am Markt, die Gründungsfinanzierung machen. Vielleicht ist es ja auch sinnvoll, nicht nur bei einem anzufragen, sondern bei zwei oder dreien, um dann eben auch die Chancen zu erhöhen und dann damit aber auch agieren zu können, wenn ich von jemandem die Absage bekomme, dass ich sage, ich habe noch zwei Eisen im Feuer. Das heißt aber auch das dauert dann alles ein bisschen. Es ist aber sicher besser, als wenn ich sage, ich warte erst auf eine Bank, kriegt dann da im Zweifel eine Absage, obwohl ich damit nicht gerechnet habe und muss mir dann händeringend einen zweiten und einen dritten Finanzierungspartner suchen.
Das wäre auch noch eine Frage gewesen, so von der Strategie her. Aber da sagst du auch ganz klar, geht lieber Pfad schon mal ein Stück weit mehrgleisig, weil es kann eben einfach auch mal eine Absage kommen und damit dann einfach das Thema dann nicht sich zu lange zieht. Vielleicht dann zur letzten Frage nochmal, das Thema, wenn dann eben eine Absage kommt und ihr das persönlich begründet, was sind dann so typische Gründe, wo ihr dann eben wirklich sagt, jetzt haben wir uns das aus den und den Gründen anders überlegt?
Das sind in den seltensten Fällen Überraschungen, sondern das sind häufig die Sachen, auf die wir auch im Gespräch mit dem Gründer bei der Businessplan-Analyse eingegangen sind. Ne? Dass wir eben sagen, da sind möglicherweise Ungereimtheiten, da sind möglicherweise Dinge, die nicht gut ausgearbeitet sind. Im Grunde genommen sind wir dann wieder bei den fünf Fehlern vorne. Ne? Mhm. Ein Teil von den Sachen kann man vielleicht sogar im direkten Gespräch schon begründen, dass man auch möglicherweise auch manchmal es passieren wird, dass man sagt im Gespräch, nee, das wird nichts, wir werden das nicht weiterverfolgen, aber wir werden immer einen Grund sagen, woran es eben gescheitert ist. Und im Zweifel auch, dass wir sagen, wir glauben möglicherweise nicht daran, dass die Kundenzahlen erreicht werden, wir glauben nicht, dass die Technologie fliegt. Wir aus unseren Erfahrungen ist der Standort nicht gut. Also das sind mannigfaltige Gründe, die es sein können. Mhm. Wichtig ist eben, dass wir darüber sprechen und dass wir sehr häufig auch versuchen zu sagen, wenn Sie an dem und dem Bereich nochmal nacharbeiten, dann sehen wir die Chance, dass das nochmal eingereicht wird. Und nochmal, ne, da sind natürlich auch die Summen dann für uns sicherlich nochmal relevant und all die Facetten, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, auch kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal nachlegen mit Eigenkapital, kann man die Krediteure reduzieren oder die Struktur nochmal ändern.
Das heißt, ich bin nach der negativen Entscheidung nicht verbrannt bei euch. Ich habe die Chance an dem Konzept, ne, gerade wenn du auch das Thema Standort sagst, das ist ja gerade für Ladengeschäfte, Restaurants und so weiter, ja nicht beliebig, oh, ich gehe mal dahin oder dorthin. Das ist jetzt halt vielleicht der Standort, der zur Wahl steht, aber okay, ich verstehe, dass ihr in der Einschätzung da eben eher pessimistisch seid, was ja auch vielleicht eine gute Rückmeldung für mich ist. Dann gehe ich halt jetzt nochmal ein paar Monate auf Standortsuche und komme dann nochmal wieder. Das heißt, eine zweite Chance ist durchaus möglich.
Genau. Als Mensch ist man sowieso nie verbrannt. Es geht immer nur ums Konzept. Mhm. Und natürlich würden wir auch sagen, wenn die Idee ist, es ist irgendeine Idee, wo wir sagen, da glauben wir nicht dran oder das machen wir nicht, das finanzieren wir nicht, dann sagen wir das. Und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, in der zweiten Runde zu kommen, ne? Sondern dann sagen wir, das ist nichts für uns, können wir uns nicht vorstellen. Und dann ist es auch endlich, aber in vielen Bereichen ist es eben so, dass wir sagen, hier an den und den Stellen kann nachgearbeitet werden und dann kann man sich das auch nochmal neu angucken.
Okay, das ist, glaube ich, eine gute Nachricht. Dass ihr da auch Spielraum für Verbesserungen gibt und das nicht so eine einmal und nie wieder Entscheidung dann ist. Guido, vielen Dank für den schnellen Ritt einfach mal durch die ganzen Punkte von der Vorbereitung über den Businessplan, Finanzplan bis hin zum Bankgespräch. Ich glaube, da sind viele Punkte bei, die helfen können, den Prozess als Gründer, Gründerin ganz gut zu managen und einfach auch jetzt eher zu wissen, worauf schaut die Bank eigentlich und warum schaut sie auch darauf? Ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Es geht nicht darum, die finanzieren wir, die nicht. Das ist halt so keine Willkür oder ist keine willkürliche Entscheidung, sondern es muss halt eine Entscheidung sein, die bei euch betriebswirtschaftlich Sinn macht, für die Gründerin, den Gründer betriebswirtschaftlich Sinn macht und dass man da ja eine gemeinsame Basis findet. Wenn du jetzt zum Schluss einfach nochmal, weil wir sind jetzt sehr, sehr tief in die Themen dann eingetaucht, aber nochmal 2, 3 Schritte nach oben zu gehen. So nochmal deine Zusammenfassung, dein Appell oder deine wichtigsten Themen für angehende Unternehmer, Unternehmerinnen, die sich eben jetzt aufmachen mit ihrer Idee, ein Unternehmen aufzubauen, dafür Kapital brauchen, da nochmal was mitzugeben, so als Hauptbotschaft vielleicht.
Okay. Also starten mit einem guten Konzept, das zum Gründenden, also zu seinen Kompetenzen passt. Und unterlegt ist mit einer wirklich dezidierten Analyse dessen, was es gibt und wo man seine Marktlücke sieht. Das wäre für mich Punkt 1. Punkt 2, ein gut, wirklich gut, gegebenenfalls mit externer Hilfe aufbereiteter Businessplan inklusive Finanzplan. Und wie gesagt, externe Hilfe ist dabei sicherlich gut, wenn man es eben nicht aus dem FF kann und aus dem Ärmel schüttet. Eine Finanzplanung mit Szenarien und mit ausreichend Puffer, also Finanzplanung gemeint auch dann am Ende die Planung der Kredite, also der Finanzierungsmittel, auch mit solchen Themen, wie wir gerade besprochen haben, welche Sicherheiten, wie setze ich Eigenmittel ein und wie bestreite ich eigentlich meinen Lebensunterhalt. Und das vierte, ich hatte es vorhin schon nochmal gesagt, Kommunikation, weil wenn wir das Geschäftskonto eröffnen und den Kredit auszahlen, dann ist das ja erst der Anfang. Das heißt, wir erwarten und möchten auch, dass wir kommunikative Gründerinnen und Gründer haben, also die auch in der Lage sind, mit uns zu sprechen, wenn es mal eine Abweichung gibt. Das wird passieren, ne? Es wird auch mal eine negative Abweichung geben. Das nicht für sich behalten, sondern zeitnah, möglichst schnell, sehr, sehr offen Gespräch mit der Bank suchen und über Alternativen sprechen. Also Kommunikation. Das sind so meine 4 Punkte und an der Seite würde ich oder über alles würde ich stellen, man braucht schon Mut, ne? Also als jemand dann auch zu sagen, ich gründe jetzt und wir wissen das. Also wir wollen Gründerinnen und Gründer haben. Wir haben deshalb auch zum Beispiel vereinfachte und verbilligte Kontomodelle, die eben dem Gründer sagen, ich habe am Anfang jetzt nicht noch Unmengen an Kontoführungsgebühren zu zahlen. Wir haben einen Club der Unternehmerinnen, wir haben einen Startup-Hub, wo man überall auch Menschen findet, mit denen man sich vernetzen kann und wo man eben sieht, wir als Commerzbank wollen Gründerinnen und Gründer begleiten. Und wir wissen, dass das eine extrem mutige Entscheidung ist und freuen uns über jeden, der da diesen Weg auf sich nimmt.
Ja, denn Unternehmertum ist eine tolle Sache. Wir profitieren alle davon in unserem tagtäglichen Leben, ne, mit all den Produkten und Dienstleistungen, die Selbstständige, die Unternehmen anbieten.
Genau.
Und insofern gerne mutig sein und machen. Dann klappt es auch.
Genau, unser Claim ist da, Mut lohnt sich. Das sagt, glaube ich, alles.
Guido, vielen Dank für die Einblicke. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ebenso.
Danke. Und ich hoffe, dass jetzt alle angehenden Unternehmen und Unternehmerinnen auch was mitnehmen konnten. Das Thema Kredit bei der Bank nicht mehr als so was Großes, vielleicht auch Abschreckendes sehen, sondern verstanden haben, worauf da geschaut wird, wie ihr euch darauf vorbereiten könnt und wie ihr dann eben auch gemeinsam zu einer positiven Entscheidung dort gelangt. Von daher auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt zu unserem Podcast, zu den Themen oder wenn ihr auch Themenwünsche habt, schreibt uns gerne an podcast@fuergruender.de und wir freuen uns natürlich auch gerne über Bewertungen auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Bis bald im Podcast von fuergruender.de.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fuergruender.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fuergruender.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fuergruender.de.